herzlich willkommen zur zweiten Folge der Märchen von übermorgen. Ich begrüße meinen Astrogator, den Butler.
Hallihallo.
Und an der Raumüberwachung sitzt diesmal der Frank.
Hallöchen.
Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt.
Ja, und auf der Brücke dirigiert das Schiff heute Christopher.
Genau. Wir haben uns mal wieder eingefunden, um eine Folge Raumpatrouille Orion zu besprechen. Wir versuchen so den Monatsrhythmus einzuhalten. Das hat sich ja jetzt schon um ein paar Tage verzögert, aber ja, nichtsdestotrotz sind wir da. Und wir haben sehr viel Feedback bekommen. Also für meine Verhältnisse ist das ziemlich viel Feedback, was die Leute da uns angetragen haben. Das freut uns natürlich sehr. Ja. Und ich habe erstmal auf den Deckel bekommen, weil ich natürlich den Captain immer Alistair MacLean genannt habe, obwohl er ja eher Cliff MacLean genannt wird in der Serie und Alistair ja nur sein zweiter Vorname ist. Da habe ich dann mich irgendwie verguckt und mir den falschen Vornamen gemerkt. Das tut mir sehr leid. Aber wir haben auch sehr viele Anmerkungen bekommen. Fangen wir erstmal mit dem ersten Kommentar von Christian an. Der meinte, wir hatten ja in diesem großen Anfangsraum, wo die Brücke, wo die Besatzung erfährt, dass sie versetzt wird, über diese Ringe gesprochen, die im Hintergrund sind, hinter dem Schreibtisch. Und das soll ein Bildschirm sein, laut Christian.
Irgendwann kommt der auch tatsächlich mal zum Einsatz. Ich glaube bloß da halt noch nicht. Aber ich kann mich so grob erinnern. Irgendwann war das mal.
Ich glaube sogar in dieser Folge, ne? Da wird doch, glaube ich, irgendwas eingeblendet. Meine ich sogar.
Das kann gut sein. Ich kann es nicht mehr zuordnen. Ich hatte ja kurz nachdem wir den Piloten aufgenommen haben, mich verguckt in die Serie und hab die dann einmal in einem Rutsch durchgesehen, bis früh um in die Puppen. Und von daher ist mein Gedächtnis da etwas verwischt.
Ja. Und er meinte dann noch, wir haben uns ja so ein bisschen über die Visiophone lustig gemacht, aber das war ja damals auch in der Echtwelt schicke Technik, weil das über Videoband ging und das teuer und aufwendig war. Und man ja am Ende wirklich Fernsehkameras brauchte und die auch nicht so gerade beim 1-Euro-Laden zu kaufen waren. Und dass das für damalige Verhältnisse schon moderne Fernsehtechnik war und nicht einfach nur, man nimmt ein iPhone und macht FaceTime wie heute.
Ja, stimmt.
Ja.
Also in moderneren, ich habe gesehen, es gibt mindestens ein paar Fans, die eine modernere Fassung gemacht haben, so richtig mit Computergrafik
vor. Ja, ich habe die gesehen, so. Aber da ist mir doch lieber die alte Fassung lieber.
Muss man sagen, also es ist nicht so leicht, gute Qualität hinzukriegen. Vor allen Dingen, also diesen Greenscreen-Effekt da zu machen, es ist schwierig. Also
frag mal George Lucas. Der hat kein Lied davon singen, von Greenscreen.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja. Dann nochmal kurze Anmerkung, dass automatische Türsysteme natürlich schon die Griechen kannten. Ja, das stimmt. Die konnten das auch mit automatischen Türen, das haben die dann mit Wasser geregelt. Aber
die gingen nicht wieder von alleine zu und dann gleich wieder auf und dann gleich wieder zu und dann gleich wieder auf und dann kommt ein Hund vorbei und es geht gleich wieder auf.
Und es standen auch keine Bühnenhelfer dahinter, die mit Seilen drin gezogen haben.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es das bei, ich nehme an, dass es bei Raumpatrouille Orion so gemacht haben. Ich weiß, dass es bei Star Trek so gemacht haben.
Bei Star Trek
jedenfalls
haben sie
so gemacht, in der Originalserie.
Ah, okay. Mhm.
Das
Hintergrundgeräusch war, glaube ich, die Mischung aus einer Klimaanlage und dem Quietschen von Turnschuhen auf dem Boden oder sowas.
Captain of Brücke. Mhm. Dann geht er nochmal auf die Form des Rechners ein und sagt, es ist eigentlich schon ganz logisch, dass der eiförmig ist, denn dann sind die Kabelwege zwischen den Einheiten am kürzesten.
Kann sein, ja. So grob. Ich hätte dann ehrlich gesagt so eine Art Brokkoli erwartet.
Ja.
Oder Romanesco.
Ja. Ja, er gibt da noch ganz viele Hinweise zu ganz verschiedenen Sachen, die wir angemerkt haben. Möchte ich jetzt hier gar nicht so einzeln drauf eingehen, weil das jetzt hier alles wahrscheinlich für die Hörer eher langweilig ist. Kann man sich in den Kommentaren selber anschauen. Das ist gleich das erste Kommentar. Wir gehen mal weiter. Matthias sagt erstmal Dankeschön und ja, geht darauf ein, dass der Paper-Button nicht funktioniert hat. Und was war hier, was hatten wir noch? Genau, Dennis sagt, wir hatten ja kurz nochmal über Alkohol bei Star Trek geredet.
Ja. Stimmt, das habe ich auch gesehen, dass das
wohl. Und er hat uns gleich die passende Folge dazu empfohlen. Das ist nämlich bei Theo Toss, also der Originalserie, die 21. Folge der zweiten Staffel bei Any Other Name. Genau, wo es um eine Alien-Übernahme der Enterprise geht und die Officers die Enterprise zurückholen müssen. Also wer mal was über, was war es, Romulanisches Ale, genau.
Und ich glaube, bei mir auf dem Blog, ich habe das nicht vor mir, ist, glaube ich, die Beschwerde letztens oder zumindest das Kommentar aufgetroffen, dass Raumpatrouille Orion ja doch sehr militärisch war.
Das stimmt.
Und wir sind ja jetzt gerade bei Raumschiff Enterprise und der Witz ist ja, Raumschiff Enterprise ist im Grunde auch militärisch und zwar ziemlich extrem militärisch.
Aber nicht bewusst. Also,
naja, doch.
Es also, alles ja es Forschungsschiffe.
Ja. Also die Leute sagen immer so Forschungsschiff, aber tatsächlich sind sie ja mit einem Schiff unterwegs, das man eigentlich nur als Schlachtkreuzer bezeichnen kann. Also ich meine, das Ding hat so die größten Waffen, die überhaupt aufzubieten haben, die stärksten Schilde, die sie aufzubieten
haben. Ja, aber überleg mal hier, wie heißt der Alexander von Humboldt, der die Galapagos-Inseln erforscht hat, der ist ja auch nicht mit einer Schaluppe übers Meer gekreuzt, sondern hat ja auch hier ein paar Kanonen an Bord.
Ja, ein paar, aber nicht irgend so ein Linienschiff, das dann direkt für die Schlacht ausgestattet ist und die größten Schlachtschiffe ihrer Zeit mal eben angehen konnte.
Ich meine, die Firefly fliegt ja auch ohne Bewaffnung. Das ist ja bitte zum Teil auch so als Witz manchmal gesehen.
Ja, aber das war eher, sag ich mal, aus Budgetgründen des Captains. Ja, nicht, weil, also ich glaube, dass Captain Reynolds doch schon gern die ein oder andere Waffe an Bord gehabt hätte. Weil der war ja nicht gerade der Pazifist vom Herrn. Das war mehr so budgetäre Gründe.
Ich muss schon sagen, also Star Trek macht eigentlich, es gab irgendwo so dieses Gerücht oder zumindest die Behauptung, die in den Raum gestellt wurde, ja, Star Trek ist eigentlich gar nicht, zeigt gar nicht, wie die Welt ist, sondern das ist eigentlich nur der Propagandasender von der Sternenflotte. Die Selbstdarsteller.
Ah, okay. Verstehe.
Naja, aber man muss ja überlegen, dass Gene Roddenberry das ja schon eher der Hippie war unter den Serienschöpfer zu seiner Zeit.
Ja.
Also er stellt hier eine quasi kommunistische Gesellschaft dar, die ohne Geld funktioniert, die den Dritten Weltkrieg überlebt hat, wo es keine Nationen mehr gibt. Und das muss für die 60er oder 50er Jahre war da schon fast schon, also da hätte man auch schon vor dem Komitee für anti-amerikanische Aktivitäten landen können für solche Sachen.
Ja,
aber trotzdem, also würde man bei Star Trek die Schiffe durch Segelschiffe ersetzen und die Sternenflotte durch das British Empire, es würde auffällige Parallelen geben, sage ich mal.
Ja, aber da ist ja Picard schon mehr mehr britischer Offizier als Kirk.
Ja, eigentlich ist er ja Franzose, aber das merkt man ihm ja auch überhaupt nicht an.
Ja, ein Franzose, der dauernd Shakespeare zitiert.
Ja.
Aber Archäologe ist er auch noch.
Das ja, aber, okay, sympathisch. Muss man einfach sagen, Patrick Stewart ist natürlich auch Brite und der war ursprünglich bei der Royal Shakespeare Company. Also der hat Shakespeare gelebt.
Ja.
Und
also ich glaube, einen britischen Schauspieler als Picard kann man gar nicht wählen. Ihn dann zu Franzose zu machen, ist natürlich, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen Trollerei, der von Seiten der Macher, einen der britischen Schauspieler der Geschichte und machen ihn Franzose. Das wird sie ihn zeigen.
Außerdem kann man Shakespeare sowieso nur im klingonischen Original genießen.
Ja. Okay.
Gehen wir weiter.
Ich hab gehört, wir wollten über Raumpatrouille Orion.
Ja, wir haben noch einige Kommentare. Wenn wir jetzt über jedes Kommentar so lange reden, sitzen wir morgen noch da. Ja. Der Christian, der merkt ganz richtig an, McLean ist nicht Captain, sondern Major vom Dienstgrad und Kommandant von Funktion. Das war mir gar nicht so bewusst, aber er hat natürlich recht, er wird ja nie Captain genannt, sondern ist immer Kommandant McLean oder halt Major McLean. Oder Major. Ist es dann im Englischen Major?
War eine deutsche Serie, das interessiert nicht.
Ach so, genau, ist eine deutsche Serie. Genau, der Commander Bond wird auch immer Commander genannt. In manchen Filmen nennen sie ihn Commander Bond.
Ja, stimmt. Ja,
stimmt, ja. Also anscheinend so eine gerne genutzte Funktion bei den Deutschen mit Briten, die ja schon etwas näher zusammen sind. Genau, und das letzte Kommentar ist von der Lilly. Also nicht die Lilly, sondern eine andere Lilly. Die schreibt sich nur mit einem L. Und die spekuliert mit ihrem Freund gemeinsam, dass man diese Löcher in den Helmen, die wir letzte Folge so mokiert haben, die hat man bestimmt gar nicht gesehen bei den damaligen Fernsehern.
Das kann gut möglich. Und ja. Ich muss sagen, bei der ersten Folge ist es mir auch gar nicht so sehr aufgefallen. Bei der zweiten gibt's jetzt eine Szene. Da kommen sie raus.
Ja, bei der zweiten.
Ich würde vorschlagen, kommen wir doch mal dazu, oder?
Ja, schließen wir den Kommentarteil ab. Wir danken für alle Leute, die sich gemeldet haben. Und
freuen uns natürlich über viel, viel weitere Kommentare in der Art.
Ja. Ja. Könnt euch trauen, auch uns auf den Deckel zu hauen, wenn wir was Falsches sagen. Das ist immer gern gesehen. Und ja, kommen wir mal zur aktuellen Folge, die da heißt Planet außer Kurs. Und außer noch mit 2 S geschrieben, statt mit scharfem S. Alte deutsche Rechtschreibung.
Bei mir steht hier das mit SZ.
Ja. Mit dir steht das mit SZ, ja. Bei mir stand das noch mit SS.
Ich bin ja Besitzer dieses Begleitbuchs, Fotocomic zur Kult-TV-Serie von Jahre des Heils. Ich weiß es gar nicht, 80er Jahre irgendwie, ne? Nee, 97, ne? Da schreiben sie auf jeden Fall schon mit SZ.
Also noch, bei der Amazon-Serie kommt ja am Anfang auch der Titel und da stand Planet außer Kurs noch mit 2 S.
Ah. Oh, okay.
Ja.
Jedenfalls, dieses Mal geht es los wieder mit einem Ionensturm. Es wird wieder Reis geworfen. Ja. Denn Raumschiff Orion ist natürlich wieder unterwegs.
Aber nicht ja, die Orion, nicht die wir kennen, sondern das ist die Hydra.
Die Hydra, genau. Natürlich.
Zufälligerweise sieht sie sehr ähnlich aus, aber das sind wahrscheinlich nur modulare Bauweisen bei der Flotte und hat nichts mit damit zu tun, dass man die gleichen Sets verwendet hat oder sowas.
Ja. Und Kapitän, eine Frau.
Ja,
eine Generälin
Lydia van Dijk, Kommandeur der schnellen Raumverbände, die wir ja schon aus der letzten Folge kennen, als ja die Vorgesetzte und ja Schutzherrin von Kommandant McLean.
Genau.
Ja, und ja, also das, die Situationsbeschreibung ist ein Bullshit-Sturm der höchsten Güte.
Was denn des Wortes, ja, Sturm.
Also das kann man gar nicht mehr anders sagen. Im Sternbild der Jagdhunde ist ein Planet aus der Bahn geworfen worden. Es handelt sich um eine Nova. Oh mein Gott.
Eine gelenkte Nova.
Eine gelenkte Nova. Mensch, denn schon, ja.
Mit den Eigenschaften einer Supernova. Oh Gott.
Nein. Du bringst das durcheinander. Ich habe diesmal mir die Fakten aufgeschrieben. Es ist okay. Eine gelenkte Nova und der Planet hat die Eigenschaften einer Sonne.
Ach so, genau, ja. Ja, und hat jemand gesehen, wie genau die das gemacht haben? Also es sieht für mich aus wie ein Tischtennisball, den man mit irgendwas Brennbaren überstrichen hat und angezündet hat.
Ja,
so fast ist es ein Holzball.
Das auch. Also man hat ein bisschen...
Ein Holzball, okay.
Irgendwas in eine Kugel zum Brennen gebracht und dann von der einen Seite drauf gepustet.
Genau. Und den Schweif hat man, glaube ich, ähnlich gemacht. Man hat das Ganze mit, also auch irgendwie so ein Stab mit Brennflüssigkeit überstrichen, den angezündet, das Ganze übereinander geblendet.
Ah, okay.
Ja, also ist schon ein bisschen mehr Aufwand getrieben worden für das Ding. Ja. Aber wir bringen gerade zwei Dinge durcheinander. Ich glaube, der Magnetsturm hat ja eigentlich nichts mit diesem Ding zu tun. Den decken die quasi, während sie in diesem Magnetsturm stecken und um ihr Leben fürchten müssen.
Ja. Interessant fand ich noch die Geschwindigkeit. 146.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist ein bisschen mehr als halbe Lichtgeschwindigkeit. Ich habe mal Astronomie studiert, da passiert sowas, dass man sowas im Kopf hat.
als ich die Zahl hörte, das kann nicht ganz zufällig sein. Da muss irgendwas
es ist ein bisschen mehr als der halbe. Also das hat schon jemand, der ein bisschen Ahnung von Physik hat, hat diese Zahl zumindest ausgesucht. Hat zumindest mal nachgeguckt, okay, wie schnell ist eigentlich die Lichtgeschwindigkeit, weil schneller sollte es nicht sein.
Vielleicht war ja Axel Stoll wissenschaftlicher Berater.
Ja, vermutlich.
Weil Physik muss man wissen. Okay. Genau.
Ja.
Würde ja passen, wenn ich jetzt drüber nachdenken, das sind ja auch deutsche Flugscheiben, die da unterwegs sind. Ne?
Ja. Wir gleiche Gerüchte streuen. Axel Stoll war wissenschaftlicher Berater bei Raumpatrouille Orion.
Stimmt.
Wer weiß das?
Wieder mal keiner.
Ja.
Okay.
Weil die Leute wieder ihren Kopf nur als Hutständer benutzen. Ja,
ja. Wer hat einen Warsteiner bestellt? Genau. Oder nee, wird ja viel besser. Tee. Wer hat einen Tee bestellt?
Tee,
genau.
den habe ich.
Okay. Und dann schneiden wir zurück zum.
Jetzt muss ich noch anmerken: Diese Notsituation ist ja sicher durchaus beeindruckend, aber es nimmt ein bisschen so die Spannung raus, dass so Hintergrund so ganz leichter Jazz spielt. Ist euch das aufgefallen?
Ich habe mir hier tatsächlich ein Stichwort Musik aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, warum, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich die Musik sehr gut fand am Anfang der Folge.
Die ist schick, aber sie passt überhaupt nicht zur Situation. Also es ist so dramatisch, die Generälin fürchtet um ihr Schiff und um ihr Leben und es läuft im Hintergrund so Fahrstuhlmusik. Also man hätte durchaus was ein bisschen spannendere Musik nehmen können.
Aber ich fand generell den Aufbau der Anfang, also wie sie den Anfang aufgezogen haben mit diesen Hin- und Herschnitten zwischen dem Raumschiff und wie Cliff McLean zum GSD kommandiert wird. Also diesen dualen Spannungsaufbau, den fand ich sehr gut, sehr modern.
Ja.
Also hat mich überrascht für so eine Serie. Fand ich sehr lobenswert.
Ja. Und wir kommen jetzt diese Action und dann plötzlich sozusagen die absolute Stille. Denn,
ja. McLean mit seinen Neffen.
Beziehungsweise er sitzt erstmal natürlich in deinem Lehnstuhl ganz entspannt. Über ihm schwimmen die Fische. Wir sind wieder in der Unterwasserbasis offensichtlich oder Unterwasserstadt.
Ja, das ist Starlight.
Aquariumeffekt wieder, genau.
Ja. Und dann schwebt von vorne im Vordergrund ein Raumschiffmodell ins Bild.
Und das war sehr Drohne, geil oder? Gemacht. Das war dass man sagt, dass man erst denkt, da landet jetzt quasi ein Raumschiff im Wasser und dann wird aufgelöst, das ist nur so ein ferngesteuertes Raumschiff der Kinder. Das war ein sehr geiler Idee, einfach das so zu machen.
Das war super, ja. Habe ich auch gedacht, als ich es gesehen habe.
Hat man natürlich da am Raumschiff ganz deutlich die Fäden gesehen, aber wahrscheinlich auch nur in HD.
Also ich habe sie nicht gesehen. Ich habe hier eine kleinere Auflösung.
Ja. Ist euch aufgefallen, wie die Kinder das Ding genannt haben?
Orion, natürlich.
Ja, aber mit der falschen Betonung.
Ja, genau.
So viel dazu.
Selbst die Kinder dort wissen das nicht.
Genau, selbst in der Serie selber wissen sie genau, wie sie es aussprechen.
Und du meintest gerade, das seien seine Neffen, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Also sie nennen ihn zwar Onkel McLean.
Ja.
Oder Onkel Cliff, ist es ja auch so, dass Kinder Freunde der Familie oder Freunde der Eltern gerne Onkel nennen.
Ja.
Ja, das stimmt. Das
ist ja auch noch so die Zeit, ne, wo sowas noch üblich war.
Also ich vermute einfach mal, dass das einfach Kinder sind, die da irgendwie rumhängen, so kleine Wesley Crushers, und einfach den McLean schon länger kennen und ihn halt Onkel nennen, weil sie ihn so gut kennen.
Ja, ist ist durchaus möglich. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn die Kinder noch ein paar häufigere Auftritte gehabt hätten, aber haben sie nicht, soweit ich weiß.
Okay, du hast auch schon natürlich Vorwissen, die kommen nicht mehr vor. Dann natürlich Kinder von irgendwie vom Direktor oder ich, keine Ahnung. Also irgendjemand hat gesagt, du, ich will meine Kinder mal im Fernsehen sehen und dann wurden die mal dadurch geschickt.
Ja, ist ja durchaus legitim. Ist ja nicht die allererste Fernsehsendung, in der mal Kinder auftauchen und ist ja auch immer wieder eine ganz nette Auflockerung. Soll nur richtig bescheiden sein, mit Kindern zu filmen. Ungefähr
ja, so filmen wie
mit Tieren, ne?
Das ist ungefähr sehr schön wie mit Tieren, mit Kindern zu filmen. Also ich lobe ja, wenn ich Filme sehe, wo Kinderdarsteller gute Arbeit leisten, dann würde ich das immer sehr. Also wer diesen Netflix-Film Beast of No Nation mal gesehen hat, oder Beasts of No Nation, wo es um Kindersoldaten geht, der Junge, der das gespielt hat, ist zu Recht irgendwie, hatte den Nachwuchspreis bei den Filmfestspielen in Venedig bekommen. Also mit Kindern zu filmen, das muss eine Heidenarbeit sein und wenn, vor allem, wenn man es gut machen will.
Mhm. Jo. Ja, wahrscheinlich auch der Grund, weshalb, wie hieß das Ding von Orson Scott Card? Ach Mensch, die
Ender's Game?
Ja, Ender's Game. Ja, dass das halt dann mit Jugendlichen gemacht wurde und nicht mit Kindern, wie es eigentlich hätte sein sollen.
Mhm. Ja, das ist auch
original sind ja Siebenjährige.
Ist ja auch bei Hunger Games so, dass die ja in Wahrheit jünger sind als die Schauspieler.
Ja.
Die Frage, ob das auch vielleicht ein bisschen auch auf die Zielgruppe ausgerichtet ist.
Ja, das, aber ich glaube schon, dass man sich, dass man auch da Überlegungen macht, dass man wenigstens Teenager nimmt, weil die wahrscheinlich etwas einfacher zu handhaben sind, schauspielerisch gesehen, als Kinder.
Ja, also ich glaube, jedes Kind, das auch nur annäherungsweise glaubwürdig ein Sechsjähriger sein könnte, und wenn du da einen Zehnjährigen nimmst, kriegt so eine Rolle, glaube ich, nicht hin.
Ja. Also bei Arya Stark bei Game of Thrones, die Schauspielerin Maisie Williams ist ja jetzt irgendwie Anfang 20 und die spielt ja in der Serie auch ein Mädchen, was irgendwie maximal 16 ist. Und du hast natürlich auch, wenn du mit Minderjährigen drehst, auch gewisse Restriktionen, was du machen darfst, also nicht nach 22 Uhr oder und solche Sachen, und da ist nicht einfach, wenn du halt Volljährige nimmst, die noch als Teenager durchgehen oder als Kinder.
Jo.
Aber das waren hier echte Kinder bei Raumpatrouille Orion.
Ja.
So sieht's aus, ja.
Und
wenn die passenden Anzüge gesteckt haben, die tragen auch so schöne zwei Raumanzüge, die exakt so aussehen wie die quasi richtigen Raumanzüge.
Ja, obwohl die dort etwas, die gehen ja bei die Helme direkt über die Schultern. Und die sehen so ein bisschen aus, als wären die Schultern so ein bisschen eingeklemmt durch den Helm. Also sie sahen nicht so, nicht sehr entspannt aus in ihren Anzügen.
Ja, soll ja auch bloß Spielzeug sein. Sollen ja auch bloß einfach so die Kostümvariante des Kostüms sein.
Das habe ich mir auch gedacht. Das passt sehr gut in die Welt. Und dann kommen zwei Offiziere des GSD, des Galaktischen Sicherheitsdienstes, und fordern Cliff oder McClane auf, bin mir nie sicher, wie ich ihn nennen soll. Ich sage einfach jetzt McClane. Fordern McClane auf, erstmal sein Visiophon abzugeben. Obwohl er das ja nicht ablegen soll.
Nein, sein Handsprechapparat.
Handsprechapparat.
Ja.
ASG.
Genau, sein Handy. Und er sagt,
das will er
aber
abgeben.
Aber so ein bisschen auch trotzig, so, sie wissen doch, das darf ich nicht abgeben. Und er wird dann halt doch mitgenommen. Und man schaltet dann nochmal zurück zu Lydia van Dijk. Und das fand ich, wie gesagt, sehr schön, dass man jetzt gar nicht weiß, was jetzt mit McClane passiert schon, sondern zum anderen Problemfall sozusagen in der Serie zurückgeht. Und das wird dann auch schnell aufgelöst mit der Geschichte, dass die Lydia van Dijk irgendwie da in Schwierigkeiten steckt und der Kontakt abgebrochen ist und man sich jetzt erstmal um den Planeten kümmern muss und McClane natürlich sofort seine Vorgesetzte retten will, weil die irgendwie auch so eine zumindest freundschaftliche Beziehung haben.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr los als zwischen
den beiden. Und wir sehen sofort, wer die Schuldigen sind. Es sind die Frogs.
Genau, die wollen nämlich die Erde zerstören. Wo ich mich frage, was ist denn die Motivation der Frogs? Die wurden in der ersten Folge eingeführt als Antagonisten, aber es wurde nie geklärt, warum sie die Erde zerstören wollen, warum sie was gegen die Menschen haben und was sie überhaupt wollen.
Ich glaube mal, das Unbekannte ist natürlich auch eine Frage von Gefahr. Ne? Also es ist halt die unbekannte Gefahr und nicht einfach bloß Leute, die man mal eben so verstehen kann. Es ist halt nicht wie Klingonen, die sind halt böse und die wollen uns zerstören. Beziehungsweise mit denen kann man sich halt trotzdem noch unterhalten. Aber die Frogs, da ist halt nichts. Ne? Die sind halt einfach nur da und die sind irgendwie böse. Ja. Und ja, dann halt das die unbekannte Gefahr.
Ja, aber dass sie wenigstens mal erzählen, warum sie böse sind. Ich weiß nicht, die Klingonen, die werden ja auch nicht so eingeführt, ohne dass da erzählt wird, warum die etwas gegen die Menschen haben, jedenfalls in TOS.
Ja, oder aber ich sag mal, im Prinzip ist das doch ganz gut so, weil dadurch ergibt sich ja ab und zu die Möglichkeit, so wenigstens im Ansatz philosophisch angehauchte Diskussionen zu führen, was wir ja später noch haben werden.
Ja. Also
mir fehlt ja auch schon ein bisschen in der ersten Folge.
Die Charakterzeichnung der Frogs.
Ja,
weil die fehlt aber. Von erster Kontakt mit Menschen gleich zu Genozid überzugehen, ist doch schon eine harte Verhandlungstaktik.
Naja, sie haben ja ein bisschen vorerst rumexperimentiert. Also die haben jetzt so ein bisschen offenbar in dieser ersten Station, haben sie ja die Station nicht gleich platt gemacht, sondern die haben ja erst quasi so ein bisschen mit den beiden, wie sie heißen, De Monti, glaube ich, und der zweite, Mario, ne, glaube ich.
Nee, Mario heißt De Monti. Monti ist der
Und Hasso. Genau, und der andere, Hasso, genau, die beiden waren da auf der Station und die haben sie nicht gleich umgebracht, sondern haben sozusagen erstmal mit ihnen rumexperimentiert, hat man das Gefühl gehabt.
Ja, hatten nur Pech gehabt, dass die etwas schlauer waren.
Offensichtlich, ja. Vielleicht haben sie dann halt quasi den Schluss gefasst.
Ihre riesengroßen Sauerstoffvorräte mit hatten.
Ja.
In den winzig kleinen.
Ja, reicht ja für 3 Tage.
Richtig.
100 hieß es, glaube ich.
100
Tage. Ja, ja.
Super. Wahrscheinlich haben sie ihn unterkühlt. Scheint ja der heiße Scheiß zu sein.
Ja, genau.
Ja.
Mit Kälte geht alles hier.
Ja. Wenn man so Raketen landen.
Ja,
und McLean wird schon mal erstmal unter Generalverdacht gestellt, dass er das übersehen hat, diese gelenkte Nova, weil er ja in der letzten Folge da in der Ecke rumgeflogen ist und dann.
Ja, aber in dem Raumsektor ja nicht. Und die haben das auch überprüft dann und sagen auch nö.
Wobei ja, natürlich. Warum haben die das nicht vorab geklärt? Ich meine, die ganze Zeit daneben. Hätte er vielleicht sagen können, das hätte McLean gar nicht feststellen können, bevor sie ihn gleich wieder in den Anschissraum holen.
Ja, vielleicht wollten sie erstmal wissen, was er zu sagen hat dazu.
Genau,
vielleicht mögen sie es einfach nur McLean anzuscheißen. Vielleicht haben sie generell was gegen ihn.
Auch gut möglich.
Vielleicht stand's
auch so Leute soll es ja geben.
Aber wie gesagt, es ist eine, dann erfährt er also auch das, worum es sich in Wirklichkeit handelt, nämlich das größte Problem nicht, dass seine Generälin da in Gefahr ist, sondern dass es eine gelenkte Nova gibt. Und er sagt so selber, das ist doch nicht möglich. Da hat er gar nicht so Unrecht.
Ja, ja. Ich hatte ja noch sehr lange Vertrauen in die wissenschaftliche Genauigkeit dieser Folge. Und habe dann zuerst mal so vermutet, ja, vielleicht meinen sie mit gelenkter Nova, dass die Frogs halt die Sonne explodiert haben und damit der Planet aus der Bahn gekegelt wurde, aber sie können ihn ja sogar lenken. Also
es ist einfach von vorne bis hinten einfach nur Technobabble. Mehr nicht.
Ja. Na, doch nicht mal, es ist mehr so Astrobabble.
Ja, genau. Also man hat halt gerade so die gängigen Begriffe der Zeit aus der Wissenschaft halt genommen und schnell mal zusammengekoppelt und sich überhaupt keine Gedanken darum gemacht, was da passiert sein könnte.
Weißt du, wie es in den 60er mit der 60er Jahren mit der Erforschung von Supernovae aussah? Also wusste man denn was das ist?
Man kannte die schon, ja.
Man wusste, dass das ein explodierender Stern ist und kein Planet außer Kurs.
Ja,
okay.
Es gibt ja dieses berühmte Dingens da M1, Messier-Objekt Nummer 1. Das ist tatsächlich der Rest von einer Supernova aus dem Jahr 1054, wie die Chinesen uns überliefert haben, weil wir waren zu blöd, sowas aufzuzeichnen, obwohl es echt ziemlich hell gewesen sein muss. Das Ding kann man bis heute noch vermessen. Also man kann dann halt aus Aufnahmen aus dieser Zeit, worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, gucken, okay, wie groß ist der Nebel dort, und dann vergleicht man das mit Aufnahmen aus der heutigen Zeit und kann gucken, aha, wie groß ist er jetzt, und dann kann man sehen, okay, so und so schnell fliegt das Ding auseinander und dann muss das Ding entstanden sein. Und das kann man durchaus sehen und messen, und damals wusste man das auch schon, warum man das Ding aufnimmt.
Also super, ja. Supernovae sind ja auch immer sehr, sehr spannend bei so Kunstfälschungen. Also gerade bei Van Gogh, der ja gerne Sterne gezeichnet hat, dass man sehen kann, ah, okay.
Eher so Kometen und so.
So behauptet ja, das jedenfalls eine Folge von Sherlock, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, da kenne ich das, dass Sherlock Holmes.
Ich glaube, das ist das, aber frei erfunden, oder?
Ja, aber ja. Es ist spannend. Dass man sagt, okay, also, diese Supernova hätte er gar nicht sehen können, wenn das ein echtes Gemälde wäre.
Wenn es wenigstens irgendwie eine Planetenkonstellation gewesen wäre, das kann man wenigstens überprüfen. Und die bewegen sich ja auch und so weiter. Also das wäre glaubhaft gewesen, aber Supernova klingt halt besser, wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Hm, richtig.
Ja.
Sieht man auch als Laie wahrscheinlich sofort. Deswegen.
Ja. Was ich in dieser Folge realisiert habe, das ist ja keine Dauermission, was die da fliegen. Also ich hätte halt gedacht, dass die wie bei Star Trek so, ja, aber so 5-Jahres-Missionen machen.
Ja, nö, die sind immer wieder zu Hause und dann werden sie mal schnell auf Patrouille geschickt. Ich meine, du hast doch in der ersten Folge gehört irgendwie, dass sich jemand beschwert hat, dass er 18 Wochen im All war und das Ganze irgendwie furchtbar lang ist. Jetzt lasst uns gefälligst mal hier zurück. Und die gehen halt ab und zu mal raus und kommen dann wieder zurück. Fertig.
Ja, aber da verstehe ich auch nicht, warum der Patrouillendienst so eine Strafe ist, wenn man eh. Also ich hatte halt gedacht, der Patrouillendienst ist halt so eine Strafe, weil man dann halt 5 Jahre am Arsch der Welt rumhängt. Aber so können sie ja immer wieder zurückkommen und im Starlight Casino ihr Whisky trinken. Und ich verstehe auch nicht, warum.
Keine Forschungsflüge oder so. Nicht? Also es sind wahrscheinlich keine so aufregenden.
Ja, ich hatte halt gedacht, dass es irgendwie ein bisschen mehr Commitment verlangt. Da verstehe ich auch nicht, warum die Frau von Hassel so ein Geschiss drum macht, wenn er eh alle paar Wochen wieder zurückkommt.
Ja.
Also da sind ja selbst echte Matrosen auf hoher See länger unterwegs.
Ja.
Ja.
Das ist ja mehr so ein Fernfahrerleben.
Etwas off-topic. Hört man gerade die Musik hier im Hintergrund? Irgendwie dreht mein Nachbar gerade auf.
Nö.
Gut, dann ist das.
Nimmst gerade raus. Wahrscheinlich auf der lokalen Aufnahme, aber das ist ja, dann macht das auch vorne wieder richtig. Ja. Dann wird ja diskutiert, was man jetzt machen soll. Und das waren sehr schöne Szenen, weil es dann hin und her ging zwischen Politik und auch sehr viel, ja, Metathema-mäßig über die Politik gelästert wurde und die Politiker, die sich ja schon in Sicherheit gebracht haben auf den Titan, ja. auf dem Titan, glaube ich, war es?
Nein, oder? auf dem Marsmonden.
Marsmonden, genau. Ich habe mich halt gefragt, warum die am Anfang so viel Wert auf den Angriff auf die Frogs legen, was sich dann schnell geklärt hat, weil man gehofft hatte, dass man damit den Planet anhalten kann. Das war mir dann an dem Zeitpunkt gar nicht so klar, aber ich habe halt gedacht, okay, wir legen jetzt erstmal die höchste Priorität, wir haben jetzt irgendwie 5 Tage Zeit, die Erde zu evakuieren. Dann wird halt schnell geklärt, dass das lässt sich nicht so einfach bewerkstelligen.
Ich glaube 5000 oder 5916 ja. Raumschiffe zur Verfügung, nicht mal ja. alle auf einmal.
Ja, und damit davon kann man sind nur 2000 unterwegs und genau. 900 in äußeren Sektoren. und damit und die schwirren mal eben so in der Milchstraße rum und mehr hat man nicht. Das ist eigentlich extrem wenig.
Ja, ein bisschen schon. Und man bekommt nur 0,25 Promille der Erdbevölkerung gerettet. Da kann man also schön ein bisschen rumrechnen und überlegen, wie viel Erdbevölkerung gibt es in der Zeit denn überhaupt. Und wie viel passt denn auf so einen Flug, auf so ein Raumschiff?
Also aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass sich die Weltbevölkerung bei 11 Milliarden stabilisieren wird.
Mhm. Dann wird es recht voll in diesen kleinen Schiffen. Also wenn man schon sieht, wie eng es da offenbar zugeht.
Ja, ja, aber das sind ja schnelle Raumverbände. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Frachter und Kreuzer geben.
Ja, vielleicht, ja.
Dann müssen halt ihre ein paar Techno-Hilfskreuzer wieder aktivieren.
Ja, die große Frage ist ja auch, der der beste Dialogbeitrag, den ich dort fand, war ja, dass einer gesagt hat, ja, das kann sich ja jeder selbst ausrechnen. Genau. Das fand ich so gut.
Ja, in Zukunft, in der Zukunft können alle Leute Mathe. Das ist ja die Utopie, ja, die dort dargestellt wird.
Richtig, ja.
Mhm. Ja, aber vor allen Dingen, irgendwie, das hatte mich damals ein bisschen rausgerissen, aber in dem bestmöglichen Weg, weil irgendwie hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mir gedacht, okay, die wissen selbst, dass sie nur Scheiße labern.
ich muss auch sagen, diese ganze...
Irgendwie wirklich, ja. das war halt, das war halt wirklich so der Moment, an dem mir die Serie echt ans Herz gewachsen ist.
Ich muss ja sagen, diese ganze visuelle Anmutung dieser Konferenz, das ist ja schon sehr stark Todesstern-Konferenzraum. Die sehen auch alle so aus, als würden sie sich bei der Grand Moff Tarkin-Kollektion einkleiden.
Ich dachte eigentlich eher so an Dr. Seltsam und wie ich lernte, die Bombe zu lieben, ne? So ein bisschen dieser
Ja, aber Dr.
Aber Seltsam ist halt, beides schwarz-weiß.
Ja, aber die Kleidung, also die tragen ja bei Dr. Seltsam halt richtige Anzüge. Mhm. Dort tragen sie wirklich halt diese hochgeschlossenen, wie nennt man das? Kimono? Nee, also was, das tragen doch immer so Japaner, solche hochgeknöpften Teile.
Ja, warte mal, ich glaube, hier ist ein Regierungsmitglied dabei, der ist im Anzug.
Ja,
und der Rest ist in irgendwelchen Uniformen.
Ja. Genau. Und die sehen halt eher aus wie Grand Moff Tarkin und die Todessterntruppe. Ja. Und ich vermute mal, dass George Lucas oder wer immer auch das sich ausgedacht hat, diese Szene, wahrscheinlich auch Raumpatrouille Orion gesehen hat und sich da inspirieren lassen hat für das Look und Feel des Todessterns.
Möglich. Oder sie hatten halt einfach die gleiche Inspirationsquelle. Beide Nämlich? Die gleiche. Keine Nämlich? Ahnung, irgendwas anderes.
Ja, aber was war da vor? Wann war nochmal Raumpatrouille Orion? Welches Jahr genau?
Was war das? 66. 17. September 66.
Und Dr. Strangelove war, kurz nachschauen. Oh, jetzt recherchieren wir nur im Internet, das gibt wieder Ärger. Das gibt Ärger. 64.
Das ist doch auswendig.
Ah, okay, war 2 Jahre davor. Ja, also natürlich, Dr. Seltsam hat sehr viele Leute inspiriert. Reagan hat sogar nach der Amtseinführung gefragt, wo jetzt bitte schon der War Room ist, den er bei Dr. Strangelove gesehen hat. Weil er geglaubt hat, dass er echt...
Das gibt's wirklich, na gut.
Gentlemen, you can't fight in here. It's a war room.
Ja, also, und man vermutet auch ganz stark, dass der echte War Room jedenfalls im Kalten Krieg nach Dr. Strangelove erst modelliert wurde. Also, live imitating art. So, ne? Was?
Cheyenne Mountains oder so. Da gibt's so einen Komplex.
Genau. Aber ich finde, dass diese Dialogszene, wo sie die Politik und den Militärs diskutieren, doch recht wenig Dr. Strangelove-Feeling hat. Also sie haben keine Deckenbeleuchtung und der Raum ist auch nicht so dunkel, sondern es ist alles viel, viel heller und besser durchleuchtet.
Der Tisch, ich finde den Tisch faszinierend, der reflektiert so schön.
Ja, das stimmt, ja.
Schöner Plastiktisch, aber ja.
Ich finde die Szene auch sehr ausufernd, ne? Also ist ja für einen Science-Fiction-Film relativ ausufernd über Politik und Militär. Ne? Und
ja, es ist
sehr schön subversiv, so fände ich schon fast.
Ist sehr realpolitisch.
Ne? Ja, genau.
Und da wird ja auch
ein bisschen hat es auch, es erinnert mich jetzt gerade spontan an M, eine Stadt sucht ihren Mörder. Da gibt es so eine tolle Szene, muss man sich unbedingt mal anschauen. Da gibt es so eine tolle Szene, in der sich einmal die Politiker unterhalten und dann schneiden sie um zur Mafia und beide unterhalten sich über genau das Gleiche.
An einem Punkt, das fand ich schon sehr, sehr mutig für die damalige Zeit, da drohen ja sogar die Militärs, die Regierung abzusetzen, wenn die sich nicht jetzt benehmen.
Ja.
Also gerade der mit dem Hitlerbärtchen, der scheint da sehr drauf versessen zu sein.
Das stimmt, ja. Ja. Nee, insofern fand ich es also sehr, sehr subversiv, weil das ja wirklich eine schöne Kritik an Militär- und Regierungsgehabe ist, nicht?
Genau, also der Held.
Aber die Regierung, der selber gar nicht dabei ist.
Der Held McLean, der rettet den Tag und Regierung und Militär sitzen halt die ganze Zeit im Konferenzraum und bereden noch, bis halt die Lage sich aufgelöst hat, was sie jetzt eigentlich tun sollen.
Ja. Genau. Schauen wir uns
wir das erstmal vor, an. Ja.
Nicht zu viel vorgreifen.
Also was noch interessant ist, es wird erst einmal alles geheim gehalten. Also man will der Bevölkerung noch keine
bis zum Schluss nichts verraten. Also, es wird generell nichts verraten. Das sehen wir ja noch mal am Schluss.
Genau.
Ich habe ein sehr schönes Zitat, wo sie dann die Konferenz auflösen und beschließen, was McLean jetzt zu tun hat. Und da sagt einer: Mit etwas mehr Einsicht hätten wir schneller zum Ziel kommen können. Und das ist so ein generelles so eine generelle Stimmung, die man generell so nach Meetings hat, auch im Büro oder so. Dass man 3 Stunden zusammensitzt und am Schluss eine Lösung hatte, die man schon nach 5 Minuten hatte, aber dann nochmal 3 Stunden ausdiskutieren musste. Das kennt man so gut. Also ich konnte mich wirklich da mit diesen Leuten dort verbinden, dass sie schon diese Einsicht, McLean loszuschicken, schon vor 5 Minuten hatten, aber nochmal drüber diskutieren mussten, unbedingt.
Genau. Ja. Dieses schönen T-Shirt-Aufdruck, wieder ein Meeting, das eine E-Mail hätte sein können.
Genau.
Ja.
Genau. Könnte man ja ein T-Shirt drucken, wieder ein Meeting, was ein Lichtspruch hätte sein können.
Richtig. Ja, sehr schön.
Ja. Was natürlich auch witzig ist, ist die ganze Mathematik, wenn man irgendwie versucht, das Ganze in seinem Kopf zu behalten. Es wird immer schlimmer. Also es sind noch 7 Tage bis zur Kollision. Das Ding ist halbe Lichtgeschwindigkeit schnell. Nicht zu vergessen. Das heißt, wir wissen schon mal, es ist 4 Lichttage weit weg oder ungefähr 8-mal so weit wie die Raumsonde Voyager, die 10 Jahre nach Ausstrahlung, 11 Jahre nach Ausstrahlung von der Serie hier gestartet wurde. Und das Ding müsste so hell sein, dass es wirklich der allerletzte Idiot auch gesehen hat. Und
du weißt doch nicht, was sonst in dem Universum passiert. Vielleicht haben sie gedacht, okay, da sprengen sie wieder vielleicht sprengen die ja ständig Sterne, um halt, keine Ahnung, Platz für die neue Hyperraumroute zu machen.
Ja, keine Ahnung.
ja, vor allem, ich habe mir da gedacht, die wohnen ja auch unter Wasser. Weißt du, da siehst du ja auch die Sterne nicht.
Ja, das ist vielleicht der Trick. Diese Unterwasserbesiedlung, ganz kurz, diese Unterwasserbesiedlung ist dazu da, um die Bevölkerung besser täuschen zu können, weil sie nicht mehr in den Himmel schauen können.
Stimmt.
Das ist natürlich eine ernsthafte Möglichkeit. Allerdings heißt es auch, 2 Tage vor der Kollision ist die Erde schon verloren, weil das Ding ist ja so heiß.
Ja.
Ja. Und wohin fliehen sie? Zum Mars.
Ja, sehr schlau.
Für alle, die es nicht wissen, der Mars ist ziemlich nah an der Erde dran und 2 Tage vor der Kollision müsste dieses Ding ungefähr so weit weg sein, wie die Voyager jetzt gerade weg ist. Ich weiß nicht, 100-mal so weit weg wie die Erde von der Sonne. Also zu dem Zeitpunkt ist nicht nur die Erde verloren, sondern auch der Mars. Mit absoluter Sicherheit. Bisschen blöd. Also, wie gesagt, man kann hier, das Ganze ist so viel Bullshit, das sollte man wirklich überhaupt nicht drüber nachdenken.
Darf ich nicht ernst nehmen, nein. Ist ja auch eine Serie, ist ja auch nicht ernst.
Ja, gemeint. Zum Glück. Und irgendwie dadurch, dass halt der eine gesagt hat, kann sich ja jeder selbst ausrechnen, irgendwie hat es da bei mir Klick gemacht und ich habe den betreffenden Teil meines Hirns ab dort ausgeschalten. vielleicht war es auch einfach nur so eine Art Stockholm-Syndrom, dass ich jetzt einfach gefangen war. Aber es hat funktioniert.
Sehr schön, auf die nächste Szene, jetzt saßen sie ewig rum, haben sich beschwert, dass es jetzt so lange gedauert hat. Und sie rennen dann in vollem Lauf erstmal zum Alarmstart, zum Raumstation.
Ja, das ist der Star Trek
Wichtiggang. Genau, ach so, das ja gut, verstehe.
Das ist ja die große Verschwörungstheorie, die ich habe, warum die Statisten bei Star Trek immer tut mir leid, dass wir so oft abschweifen, aber das muss ich hier nochmal unterbringen, diese Anekdote. Warum die Statisten immer so schnell hin und her laufen. Den wird nämlich Apfelsaft vor der Aufzeichnung gegeben und haben gesagt, am anderen Ende des Sets, da ist die Toilette. Und dann müssen die sehr im Stechschritt durch die Szene laufen, damit sie wichtig wirken.
Verstehe. Ja. Ja, und noch schön, dann rennen sie also voller Montur da auf dieses Shot zu und dieses Shot geht gähnend langsam auf nach oben.
Steht ja, davon. Weil es muss ja wieder der gleiche Effekt wiederverwendet werden, den man schon in der ersten Folge hatte.
Genau.
Und das macht mir im Anschluss gleich bei dem Start auch wieder. Ist ja auch vollkommen legitim. Also wollen wir uns nicht beschweren, das macht wirklich jede Science-Fiction-Serie, die es jemals gegeben hat. Wenn irgendwo Special Effects sind, dann wird das halt gnadenlos wiederholt.
Ja, klar, natürlich.
Ja, und warum soll es auch beim zweiten Mal anders aussehen als beim ersten Mal?
Ja. Danach sind wir wieder zurück auf der Hydra und die Hydra wird kaputt gemacht. Und das ist toll. Die zerlegen
ja, die fällt auseinander. Set. Ja, genau. Es war so blockweise, so wie so ein Ding wahrscheinlich nie auseinanderfallen wird, aber ja, es zerfällt. Ja,
Die haben da auch so ein Element, was dann bei der Orion nicht dabei ist. Also die haben ja oben so einen Kranz, der dann so runterfällt. Ja. Und das
Der ist bei der Orion gar nicht dabei. Okay.
Oder? Also das ist ein Set-Element, was mir auf jeden Fall bei der Orion nicht aufgefallen ist. Und ich vermute mal, dass sie es extra zu diesem Zweck dort installiert haben, damit es runterfallen kann.
Nee. Man schaltet ja jetzt um zu Orion und da ist es da. Das fällt uns jetzt bloß auf, weil es kaputt ist.
Okay, gut. Aber wir sind schon einig, dass das gleiche Set ist. Also, dass die haben da nicht zwei Raumschiff-Set gebaut.
Ja, aber wahrscheinlich haben sie einfach bloß die Dinger kaputt gemacht, die sich gut ersetzen lassen.
Ja.
Vielleicht noch kurz zur Handlung. Also, die Orion wird losgeschickt, mit den ganzen anderen Schiffen zusammen, um jetzt nach dieser Basis zu suchen, von der aus die Frogs den Planeten außer Kurs gebracht haben. In der Vesta-Gruppe, genau, das wissen sie. Das Problem ist nur, sie können quasi es nicht anpeilen, weil ihnen sozusagen die Triangulierung fehlt. Sie bräuchten quasi noch ein zweite Anpeilung.
Genau, ja, aber immerhin physikalisch mal korrekt.
Hey, ja, das dachte ich auch. Richtig,
sehr ja, schön. Allerdings, die Vesta-Gruppe, das ist eine Gruppe von Asteroiden bei uns hier im Sonnensystem. Und angeblich soll ja dieser Schnellläufer aus dem Sternbild der Jagdhunde kommen. Na okay, das kann sonst so sein, das ist bloß eine Richtung.
Was ich mich ja generell bei diesen Entfernungen frage, es wird manchmal davon gesprochen, dass, bei der ersten Folge ging es ja darum, dass McLean sein schnelles Eingreifen auf Alpha Centauri hat irgendwie den Krieg gerettet, aber dann brauchten die Raumschiffe der Jupiter-Basis mehrere Tage, um zur Erde zu kommen. Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
Es macht halt wirklich alles keinen Sinn. Und ich glaube, da gab es ja auch jede Menge Kritik daran. Ja, was ich dann interessant finde, die wollen jetzt diese Basis auslöschen und das tun die auch sehr effizient. Und ich muss sagen, ich habe noch nie erlebt, dass in irgendeiner Science-Fiction-Serie eine größere Militärbasis so unspektakulär zerlegt wird.
Das stimmt. War eine kleine Basis.
Ja, vor allem haben die Frogs nicht gemerkt, dass sie da kommen? Haben die da keine Verteidigungseinrichtung? Ja,
gar nichts. Einfach gar nichts. Einfach hin, blub, aus, ja, okay.
Frogs haben gespielt wie Flasche leer.
Ja.
Damit haben die wahrscheinlich nicht gerechnet. Das ist die Frogs.
Ja, aber haben die keine Radar, irgendwie Annäherungssensor, Schutzschilde? Also dafür, dass sie einen ganzen Planeten fernsteuern können, haben die sehr wenige Eigenverteidigung.
Ja.
Wahrscheinlich haben sie alle Energie auf diesen Planeten. Ich meine, das ist ja nicht so einfach, so einen Planeten aus der Bahn zu bringen oder noch so aufzuheizen.
Naja, und vor allem
wirklich alle Energie da reingesteckt, die Serben.
Habe ich das jetzt falsch verstanden? Die können den aktiv fernsteuern. Also die haben den nicht nur aus der Bahn gekegelt, sondern lenken den wirklich zur Erde hin.
Ja, offenbar schicken die immer diese paar Strahlen da los.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil später sagen sie dann, dass das Ding einer Bahn folgt.
Ha.
Einfach so. Und das klingt
natürlich. Zu einer Spiralbahn.
Eine Spiralbahn, was auch wieder totaler Schwachsinn ist. Weil überleg dir, wie langsam Voyager ist. Ne? Die hat bis dahin nicht 2 Tage gebraucht, sondern wie lange hat sie jetzt gebraucht? 40 Jahre. Und die fliegt nicht auf einer Spiralbahn, sondern relativ gerade raus. Alles, was so schnell fliegt, das fliegt praktisch auf einer geraden Linie zu uns. Also das kann keine Spiralbahn sein. Das ist wahrscheinlich noch nicht mehr richtig in eine Bahn, die in irgendeiner Weise gekrümmt ist.
ja, aber hat auch die Eigenschaft einer Sonne. Also wer weiß, was mit dem Planeten abgeht. Was ich sehr interessant fand, McLean hat so ein Notizheft. Ich vermute, so Magnet, also so, kennt das so, also dieses Etch-a-Sketch oder ich weiß, ihr hat
genau,
das
bestimmt
auch so als Kind, wo man so draufzeichnen konnte und dann macht's wisch-wisch und dann ist es wieder weg. Mhm. Und, weil man sieht, er zeichnet einmal mit dem Stift drauf, aber wenn er packt auch mit dem Finger drauf und das gibt dann auch Striche auf diesem Magnetbild. Das fand ich sehr interessant. Das war damals bestimmt ein heißer Scheiß, auch für halt in der realen Welt.
Was mich jetzt gerade, ich hatte vorhin eine vergessen, und zwar haben die ja die Radiosignale aufgefangen von den Frogs. Und da gab es dann ein tolles Kommentar. Wahrscheinlich sind es Messzahlen aus einer Standslinienmethode zur Berechnung der Sturzlinie des Schnellläufers. Das sind Dialogzeilen.
Das ist jetzt wirklich Technobubble.
Das wäre bei Enterprise auch immer gerne. Ne?
Ja.
Wir haben das Wichtigste haben noch vergessen, nicht? Bevor die Basis zerstört worden ist.
Eine Standslinienmethode zur Berechnung der Sturzlinie. Ach, Herr.
Ja, müssen wir vielleicht die Trigger stempeln.
Da fällt mir gerade ein, den Rücksturz zur Erde habe ich ja vor kurzem mal verwurstet. Ich bin ja freier Journalist seit neuestem und schreibe ja ab und zu mal Artikel. Und da ist ja die Falcon 9 Rakete zurückgekommen und da kam jetzt, das heißt jetzt offiziell Rücksturz zur Erde. Ich habe es bei Golem gelesen. Ich habe es dort auch geschrieben, aber naja, ich habe es dort gelesen.
Ja, und hat, also, ja, wenn dich Raumfahrer nicht schon verlinkt, dann bist du eine Kapazität auf dem Gebiet.
Ja. Sehr schön. Nee, aber es ist ja auch, es ist tatsächlich irgendwie der beste Ausdruck, den man dafür wählen kann.
Ja, stürzt ja auch wirklich zur Erde zurück. Stürzt mal schneller, mal langsamer.
Genau. Ja.
Je nachdem.
Leider nicht so geplant, wie es geplant war.
Ja.
Wir haben aber ganz wichtige Szene vergessen.
Leutnant Jamelowsk oder
genau.
Jagelowsk.
Tamara, einfach Tamara.
Steht mit der Pistole da und zwingt McLean dazu, den Befehl zu geben, dass sie gefälligst die Erde erstmal retten sollen und nicht zur Hydra fliegen sollen. Und ich muss sagen, es ist zwar sehr streng vorgetragen, aber das macht total viel Sinn, was die da sagt.
Ja, das habe ich auch gedacht. Sie will ja eigentlich den Steuerstand zerstören mit ihrem Strahler.
Ja.
Was dazu geführt hätte, dass also weder die Hydra noch die Erde gerettet hätten werden können.
Ja.
Sehr logisch.
Ja, aber nee, also nee, ich meine schon, also es ist durchaus ernsthaft, man sieht ihr durchaus den Ernst an, den sie da verkörpern möchte. Ne? Also rette jetzt gefälligst die Erde, ansonsten ist sowieso alles scheißegal, dann kann ich ja auch den Leitstand kaputt machen.
Ja.
Ne? Also so ganz doof ist die Einstellung nicht. Und da muss ich sagen...
aber es hätte ja beide Lösungen unmöglich gemacht. Also wäre sinnvoll,
natürlich.
Sie hätte den Strahler auf ihn gerichtet, zu sagen, ich erschieße dich jetzt, wenn du das jetzt nicht machst. Aber das war ihnen wahrscheinlich zu brutal. Deswegen zerschieße ich halt
auch den Leitstand. Auch eine Möglichkeit, ja.
Dann wirst sehen, was du davon hast, warum was mir die Hände abfrieren, warum hast du mir auch keine Handschuhe mitgegeben? So ein bisschen diese Trotzreaktion kommt mir das ein bisschen vor.
Ja, gut möglich, aber ich muss schon sagen, also Leutnant Jagelowsk war mir in der Situation sehr sympathisch irgendwie. Das hat mehr Sinn gemacht als das, was McLean machen wollte.
Das ist richtig, weil das hätte nicht viel gebracht, die Hydra zu retten, wenn erstmal die Erde in Gefahr ist. Vor allem, er ist ja der Einzige, der die Erde retten kann, weil alle anderen haben ja diese Bodenstation der Frogs ja noch gar nicht gefunden.
Ja, und McLean ist natürlich derjenige, der hier das Heldenabo hat. Und er muss ja, wer sonst, ne?
Ist das das Gegenteil vom Opferabo, das Heldenabo?
Wahrscheinlich.
Ja.
Wort des Jahres 2140, Heldenabo.
Das Heldenabo.
Jo.
Aber das hätte es ja bei Star Trek auch nie gegeben, dass eine Figur, die eigentlich positiv besetzt ist, eine andere Figur dazu zwingt, mit vorgehaltener Waffe irgendwas zu tun. Also das wäre bei Star Trek ja also undenkbar gewesen, wenn die Jagloffs dort nicht irgendwie eine Antagonistin gewesen wäre.
Ja, wahrscheinlich.
Dass die Leute einfach sich gegenseitig mit Waffen bedrohen.
Ja, wahrscheinlich kriegen wir jetzt Fanpost von allen möglichen Stellen bei Star Trek, wo es dann doch funktioniert hat.
Ja, man muss ja auch ein bisschen das Feedback hier provozieren.
Ja, ach so. Ah, verdammt, jetzt bin ich hier
bei aber ich ja. glaube, dieses Pad, was du meinst, das ist. Machen die das mit. Macht er das mit Händen? Ich dachte, der hätte da einen Stift gehabt.
Bei was?
Er hat
schon auch so ein bisschen drauf rum und dann sieht man auch, genau, dass da eine Reaktion stattfindet.
Ah ja, du hast recht, ja. Okay, ja, das ist cool.
Ja, das, also aber sowas hätte ich eigentlich auch gerne. Das ist ziemlich praktisch eigentlich, so ein magnetisiertes Notizheft.
Ja, aber ganz abgesehen davon, was die dort sagen, ist der totale Schwachsinn.
Das ist ja genau. Ich habe es auch nicht verstanden, was er meinte. Also irgendwie geht es um den Explosionsradius, wenn sie den Planeten in
Luft jagen. Das sind drei Linien und wenn du da durch willst, ja, nee, der sagt, was für Energie dann noch kommen soll, ne?
Ja, erstmal volle Energie
und dann noch die schlafende Energiereserve und sowas.
Also irgendwie stoppen, ne? Schlafen in der Gierreserve heißt einfach irgendwie auf Stillstand stellen.
Also das ist Notenergie.
Das ist Notenergie, so. Die kommt dann noch dazu.
Ach, verstehe. Mhm, okay. Auf jeden Fall wollen sie 15 Antimateriebomben draufwerfen. Was ja. immer das dann.
Und haben bringt. Nicht. Ja, es bringt nichts, weil sie nicht treffen. Die sind zu blöd zu treffen. Das fand ich so. Also ich meine, hey, komm, ihr könnt hier sonst wohin fliegen, ihr habt Computer bis zum Abwinken, jetzt kriegt ihr das doch wohl hin, das bisschen Flugbahn zu berechnen. Hallo.
Ja. Vor allem hatten die ja vorher in dem Situation Room, haben sie ja besprochen, dass sie eben diesen Planeten nicht abschießen können, weil der zu nah an der Erde sei. Jetzt schießen sie den aber trotzdem ab. Gibt es offensichtlich dann keine Konsequenzen, wenn sie das machen.
Aber Antimaterie bedeutet ja, das wissen wir spätestens aus dem Star Trek Reboot, dass der Planet ohne Überreste einfach entsorgt wird in einem schwarzen Loch. Und das schwarze Loch sich da auch selber dann noch entsorgt.
Ja, das hätten sie von der Erde aber auch tun können. Die wissen ja, wo der Planet ist. Also die hätten ja theoretisch das auch schon machen können.
Ja, aber dann wäre ja keine Folge entstanden, dann wäre die Folge ja nach 10 Minuten
vorbei gewesen. Und jetzt,
wir sind zu weit wieder in der Logik drin. Ja,
auf jeden Fall kommen wir danach wieder zurück zu den Militärs und den Politikern, die jetzt sehr viel angeregter diskutieren. Aber immer noch das Gleiche machen. Diskutieren.
Ja, eigentlich immer noch diskutieren, ja.
Wir sind die Größten und die Gescheitesten. Wir haben Zeit und wir können nichts machen.
Genau. Also sie wissen auch nicht, wie die Lage ist, finde ich auch sehr schön, weil die Argumentation ist, McLean hat jetzt was Wichtigeres zu tun, als uns zu unterhalten.
Ja. Und am Ende heißt es halt, wenn es ein Wunder gibt, heißt es McLean.
Herrlich. Ja, genau. Schon mal geklärt, wer hier den Tag retten wird. Und ich weiß gar nicht mehr, was machen sie dann genau, um den Planeten dann zu beseitigen?
Da kommen wir dann gleich drauf.
Ja, also wie gesagt, die 15 Antimateriebomben gegen
Jedenfalls versuchen sie es jetzt erstmal und man merkt, sie kommen auf irgendwas Heißes und Hasso hat jetzt das Problem, dass er das Ganze steuern muss und alle Schalter sind extrem heiß und er verbrennt sich dabei die Hände. Und
das fand ich sehr
richtig. Richtig, ja.
Das war, das ist was, was diese Serie so einzigartig macht, finde ich, dass die hier wirklich physische Verletzungen haben und man wirklich sieht, okay, der hat hier sich die Hände verbrannt und der andere hat eine Platzwunde am Kopf und das blutet ganz schön und natürlich am Schluss haben sie irgendwie so ein Wunderspray, was das alles wieder wegmacht.
Ja, das fand ich toll. das Spray.
Aber das ist toll. That's the future, baby. Also das, aber das ist halt sowas, was man jetzt also bei Star Trek nie gesehen hätte. Da fliegen sie vielleicht mal ein bisschen rum und wackeln mit der Kamera, aber da macht man wirklich hier mit Schminke und Körpereinsatz Action.
Ja, und dann, also man hat es halt auch total gesehen, was die da genau gemacht haben mit diesem Spray. Die haben einfach eine Sprayflasche genommen mit Wasser drin und haben damit das Make-up einfach weggesprüht.
Ja, aber es wirkt doch, ist auch effektiv.
Man sieht es auch, also diese Narbe wird dann nach unten gezogen, wenn man genau hinguckt. Sehr schön.
Ja, aber es ist auch effektiv, also es ist mit wenig... Also wie viel kostet so ein bisschen Schminke und dann das einfach mit Wasser wieder abwaschen und zack, hast du ja Special Effects, was wo andere wahrscheinlich 1000 Euro CGI heute investieren würden.
Richtig. Ja, und der Punkt ist halt, es ist ein Märchen, es ist eine Erzählung und im Prinzip darf man das dann, ja.
Und du brauchst also, nicht mal farbige Schminke, kannst auch Kohle nehmen. Ist ja eh alles schwarz-weiß.
Eher alles schwarz-weiß, ja. Ja, aber muss man halt auch mal dazu sagen, so ein Film, wenn er einfach bloß eine Geschichte erzählen soll, dann ist es im Prinzip scheißegal, ob das, was man da sieht, irgendwie realistisch und physikalisch korrekt ist, solange wie es eine gut erzählte Geschichte ist. Mhm. Hat bei mir echt lange gebraucht, bis ich diese Erkenntnis hatte.
Ja, diese Erkenntnis haben viele Leute bis heute nicht.
Ja, aber ich war halt immer so Klugscheißer vom Dienst und so und vieles kann ich mir auch bis heute nicht angucken. Also Armageddon, wenn du mich irgendwie an den Stuhl fesselst und Armageddon vor mir abspielst, den Film, da werde ich doch sehr viele Staatsgeheimnisse verraten, ja. Das ist Folter. Das muss nicht sein.
Aber du kannst ja schon Star Wars anschauen mit den Kesselrand.
Star Wars geht, aber Armageddon, das ist ein Film, wo so viel Bullshit ist.
Ja, das ist auch von Michael
Bay, was du erwartet. Bei Star Wars ist ja auch nicht wirklich ernst gemeint, oder?
Aber da ist überhaupt keine. Ich weiß nicht, du merkst den Schauspielern dort noch nicht mal an, dass sie selbst wissen, was für Schwachsinn sie tun.
In der Welt von Armageddon ist es einfacher, Ölbohrern das Astronautensein beizubringen, als Astronauten das Ölbohren.
Ja.
Richtig. Ist doch bestimmt auch so, oder? Man kann es
Ölbohren. Das ist Astronauten, das mache ich mal im Wochenendkurs, Blockseminar. Blockseminar Astronaut.
Du musst ja bloß ins Raumschiff steigen und mit dem Hebelchen drücken. Haben wir gesehen.
Ja. Jedenfalls kommt man dann auf die Idee, nachdem die Sache mit den Antimateriebomben nicht funktioniert hat, dass man doch einfach die Hülle der Orion irgendwie aufladen kann und dann lässt man die Orion da reinrauschen.
Genau.
Und hast du gemeint, ja, naja, machen wir mal. So gern mag ich die Orion und auch wieder nicht. Und das erklärt dann auch, wieso wir ständig in die Probleme kommen, ob es nun 7 oder 8 Folgen gibt. Der Punkt ist, es gibt 7 Folgen und zurzeit sind wir auch mit Orion 7 unterwegs, aber demnächst ist es dann Orion 8.
Richtig, ja. Und ich war überrascht, es gibt 2 Landsits. Also es gibt offenbar, sie steigen nämlich dann ja um.
Ja.
Und wahrscheinlich deswegen, weil eine dann doch ein bisschen dicht gedrängt aussähe, wenn sie da alle reinsteigen. Ja. Deswegen gibt es die also 2-mal.
Ja. Einmal das und zweitens, es gibt für die Lancets auch 2 unterschiedliche Aussprachen, nämlich einmal Lancet und einmal Lancet. Verwechseln, also das benutzen sie beides hier.
Das ist schön. Soll uns noch jemand vorwerfen, dass wir Orion sagen oder Orion?
Ja, die konnten sich ja selbst
nicht. Oder Raumpatrouille Orio.
Wahrscheinlich heißt eins von diesen Dingern Lancet und die andere heißt Lancet. Das
genau, und diese dritte gibt, heißt sie dann Lanzette.
Lanzette, genau.
Genau. Und man wird ja schon ein bisschen, also natürlich hat, glaubt hier niemand zu irgendeiner Sekunde, dass die jetzt in der 2. Folge den Helden umbringen. Aber es wird halt so, wird vermutet, jetzt hat er sich geopfert und ist den Helden tot gestorben.
Zumal Tamara auch nochmal nachfragt, nachdem vorher lang und breit erklärt wird, dass das Ding in den Planeten reingejagt wird, fragt Tamara nochmal etwas naiv. Ich wird ja so ein bisschen immer naiv dargestellt, ne? Also fragt den ganzen Plan noch einmal und sagt, wenn ich sie richtig verstehe, dann kommen wir nicht mehr zurück, nachdem das vorher irgendwie, ich glaube, 100 Mal gesagt worden ist. Gefühlt jedenfalls, ja. Aber sie wollen sich doch nicht selbst umbringen, auch wenn es so im ersten Moment so wirkt, sondern sie wollen ja dann versuchen, zu Hydra zu kommen mit den Lancets.
Und die Sache, also erstmal, es funktioniert. Natürlich, der Schnellläufer wird kaputt gemacht.
Nachdem sie vorher nicht mit den gelenkten Raketen getroffen haben, treffen sie jetzt mit so einem Raumschiff, in dem sie nicht mehr drin sitzen. Finde ich auch sehr lustig.
Ja. Aber ja, schön gemachte Szene, auch wenn man sehr deutlich sieht, was genau sie dort gemacht haben. Dann haben sie einfach Flammen aufgenommen und die Aufnahme von den Flammen vor die Orion geblendet.
Ja, aber ja. Es geht auf der Plan und sie schlagen sich zur Hydra durch.
Ja, wie gesagt, also über die Special Effects in der Situation, also ach Leute, das hättet ihr so viel schöner machen können, auch mit den Mitteln, die ihr wieso? Hattet.
Also das, man war halt sehr ökonomisch unterwegs und das macht ja auch ein bisschen den Charme aus. Also diese Special Effects, die haben ja ihre eigenen Charakteristika und sind halt nicht nicht verwechselbar. Also
ja, aber man sieht genau, dass sie dort einen Feuerwerkskörper genommen haben und dass die
Flammen natürlich, dort, wenn man es weiß. Aber du musst ja auch vorstellen, dass der Otto Normal Face Tuber nicht recherchiert, welche Special Effects jetzt da verwendet wurden.
Hallo?
Habe ich ja auch nicht, aber irgendwie mit der Zeit hat man irgendwie sieht man es halt einfach. Man hat irgendwann so viele Verbrennungen von allem Möglichen gesehen, dass man halt sieht, okay, ich sehe hier Konvektion, da steigt irgendwie eine Flamme nach oben auf und so weiter und so weiter. Ja, aber egal. Jedenfalls, man rettet das, man will zur Hydra und dann in eine richtig bescheidene Sequenz, wo die Jagelowska halt gesagt wird, drücken Sie diesen Knopf.
Ich möchte mal kurz zurückspringen. Ich finde diesen Dialog zwischen den Lanzetten sehr repetitiv, weil es sind mindestens dreimal diese Abfolge von jemand stellt eine Frage, der andere sagt, das ist aber eine dumme Frage, die wird noch nicht mal die Jagelow stellen und dann wird das erklärt, also so hin und her wird halt erzählt, was sie für dumme Fragen sich gegenseitig stellen können. Also das war ein Dialog, den man auch locker schneiden hätte können, ohne dass da jetzt groß was verloren wäre. Das hat mich so ein bisschen in dieser Folge gelangweilt.
Ja, das war halt alles noch so diese Zeit, als man halt die ganze Exposition immer noch so gemacht hat. Mit irgendwelchen Dialogen. Das hat man ja, das war halt irgendwie damals noch so drin und das hat man dann irgendwann sein lassen und es war auch ganz gut so, dass man das so getan hat. Also diese, wie sie ja wissen, Dialoge, ne?
Also, können sie ja selber schnell ausrechnen. Finden auch, dass sie dann so gesagt haben, wie bei Dora the Explorer. Und jetzt könnt ihr selber nachrechnen, wie schnell die Lichtgeschwindigkeit von diesem Planeten ist. Dass er vielleicht nochmal ein bisschen Zeit lässt, um so pädagogischen, wertvollen Inhalt reinzubringen.
Ja. Aber der Witz ist halt, im Prinzip ist der ganze Plot eine Viertelstunde vor Schluss aufgelöst.
Ja.
Ne? Erde ist gerettet, die sind unterwegs zur Hydra. Und
ja, aber
dann doch.
Aber der hier, McClane muss ja noch seine Ische retten, also seine Vorgesetzte, die so ein Ding für ihn hat. Die kann er ja nicht irgendwie verkommen lassen. Ja.
Und gleichzeitig zurück auf der Erde gibt es halt jetzt den Umgang mit dem Tod des Helden. Also jetzt auf einmal ist der McClane ja definitiv der Held. Zumindest für die.
Richtig, weil er sich ja geopfert hat. Das wissen sie komischerweise.
Beziehungsweise für die nächsten 10 Minuten ist er noch der Held. Nämlich so lange, wie er tot ist.
Ja. Aber es gibt auch diesen schönen Satz, Helden haben es einfach, ne? Wie war das? Wo es darum ging, quasi, wie man wieder mit der Situation umgeht, anschließend. Also tote Helden haben es einfach.
Ja, höchstwahrscheinlich. Also die Lanzettes, die Szenen sind nicht so toll.
Ja, die waren sehr langweilig. Und auch dieser ganze Schluss, was ich noch sehr lustig fand an dieser Geschichte war, was war das, komprimierte Kaltluft?
Pressluft.
Ja, komprimierte Kaltluft. Ja, also die haben ja auch so Absorber, irgendwie Energieabsorber, irgendwas in der Richtung, die dann halt mit den Lancets erzeugt werden. So Energieabsorberschirme, damit es halt sich nicht weiter aufheizt. Und dann haben sie halt das Problem, dass es im Inneren natürlich immer noch heiß ist, auch wenn es nicht weiter aufgeheizt wird. Und ja, das muss dann halt korrigiert werden und das ist dann mit einigen Komplikationen verbunden. Aber also ich habe so echt das Gefühl, irgendwie, da hat jemand beim Schreiben von dem Drehbuch eine tolle Idee gehabt. Wir können doch hier so einen Planeten aus so Kurs, der auf die Erde zusteuert und dann sind bei der. Irgendwie sind die Ideen ausgegangen, wie das weitergehen könnte.
Ja, so wirkt das ein bisschen. Ne? Zumal ja auch nochmal so ein bisschen Dramatik eingebaut wird, weil man schickt ja jemanden voraus, der quasi Tore von innen aufmachen muss, damit die reinkommen können. Auch sehr schön, er zieht sich so mitten in der Lancet um. Man sieht nur einen Schnitt, da sitzt er noch in der normalen Kleidung und einen Schnitt weiter sitzt er schon im Raumanzug. Man sieht also nicht, dass er sich irgendwo umgezogen hat, wo auch. Und wird also dann losgeschickt in dieser überheizte Hydra und wird dort, schafft es aber dort natürlich nicht, bis zum Steuerpult zu kommen. Ja. Und heldenhaft stürzt sich dann ohne Raumanzug McLean in die immer noch so heiße, wo er quasi, ich weiß gar nicht, wer es war, Hasso, ne? Der ohnmächtig geworden ist, trotz Raumanzug, stürzt sich also McLean ohne Raumanzug, ohne irgendwelche Brandblasen davon zu bekommen, natürlich an ihm vorbei und schafft es dann, tiefgekühlte Pressluft reinzuleiten.
Die Luftschleuse zu schließen.
Ach, Luftschleuse zu schließen, weil der sonst die Luft nicht reingehen
kann. Wie er dann noch atmen kann, das verstehe ich auch nicht.
Das verstehen wir nicht, vor allem, wenn die Schleusen sind ja noch offen dann eigentlich.
Ja, also irgendwie
so, ganz, so ganz
durchdacht. Die Logik haben sie nicht ganz hingekriegt.
Ja.
Ja, das kann man generell für diese Folge sagen. Die Logik haben sie nicht so ganz hingekriegt. Das ist wahrscheinlich die Essenz dieser Folge.
Ja, wobei es ja noch eine schöne Schlussszene gibt. Wie gesagt, wir hatten ja schon angedeutet, dass das Ganze ja geheim gehalten worden ist bei der Erdbevölkerung, wo man sich fragt, warum haben sie es am Schluss halt nicht dann aufgelöst. Da hätte das Militär sich ja als quasi Retter der, wahrscheinlich, das immer geheim ist immer geheim, aber da hätte das Militär ja als Retter der Menschheit auch nochmal aufspielen können. Ja. Dennoch, es muss ja jetzt irgendwo, die Bürokratie muss ja doch wieder zu ihrem Zuge kommen.
Mir fällt da gerade noch eine Diskussion ein, die hatten. Und zwar die Diskussion um die Panik in der Bevölkerung, die sie ja verhindern wollten. Richtig, Stellen Sie sich doch mal die Panik in der Bevölkerung vor. Ja, hallo, die Erde wird untergehen. Was ist jetzt schlimmer? Weltuntergang oder Panik in der Bevölkerung?
Naja, aber du weißt doch, die Apokalypse muss auch ordentlich abgewickelt werden.
Ja, genau.
Ja, wahrscheinlich.
Zumal die Bürokratie offenbar noch existiert in dieser Zeit. Das passt ja.
Ne? Ah ja,
die Bürokratie, da gibt es kein Formblatt für Panik.
Sogar noch so, dass man...
Was ich richtig toll fand, das muss ich jetzt hier sehr lobend erwähnen. Die ganze Szene von den beiden Lancets, wo Hasso zur Hydra rübergeht. Die ganze Szene ist perfekt. Also die ist wirklich perfekt gemacht von den Special Effects her. Also wirklich sehr schön.
Wo er darüber fliegt quasi.
Ja, fand ich sehr beeindruckend. Also sowohl die Lancets haben sehr schöne Modelle genommen, als auch die Hydra. Also super.
Wobei absolut die Größen super. Nicht stimmen, ne? Die Größen stimmen nicht. Also eigentlich ist
ja, dann das, viel das zu ist groß. Mir, das ist mir scheiß, das ist mir gerade scheißegal. Die sind einfach nur näher dran und deswegen sind es halt größer. Punkt.
Ach so.
Sind halt näher an der Kamera. Aber ich finde, die ganze Szene sieht total geil aus.
Auf der Technik war es super, wenn man bedenkt, was sie eigentlich damals konnten, was sie nicht konnten. Also schon nicht schlecht, ja.
Ja, also das war richtig gut gemacht.
Ja.
Ja, also dieses, das ganze Modell von der Hydra von außen, das ist einfach richtig gut.
Ja. Achso, genau, wir müssen ja noch auflösen. General hat überlebt, weil die sich rechtzeitig in die Schlafkammer, in die Kältekammer, komischerweise trotz der Hitze funktioniert haben. Aber ganz knapp nur noch, sie waren ja irgendwie kurz, wie so schön, kurz vorm Verrecken, oder wie haben sie es gesagt, zum Abkratzen, also ein relativ derber Ausdruck genutzt. Und da sitzen dann die Generalin und ihre Mannschaft sitzen in der Hydra. Und wie ganz selbstverständlich geht McLean hin und steuert das Ding nach Hause, wo ich mir immer denke, also er ist ja nicht der Captain dieses Schiffes und ich glaube, er hat ja gerade irgendeine militärische Hierarchie gerade komplett übersprungen.
Aber er hat ja das Helden-Abo, das
vermutlich darf man das
wirklich erzählt, der Hierarchie.
Ja. Aber seine Chefin guckt nicht glücklich, also in dem Moment guckt die wirklich ein bisschen kriegsgrämig, als ob ihr das auch nicht so richtig gefallen würde, was er da macht. Was hier ja nur Zufall ist, aber es trotzdem
hat ja, so einen, muss ich ganz ehrlich sagen, Humor. Das ist mir nicht aufgefallen. Tut mir leid.
Hat dieses Schiff einfach feindlich übernommen?
Ja.
Ja, aber plus ist alles wieder gut. Sie stehen also auch ja mit der Generalin in wieder mal im, wie heißt das Casino gleich? Starlight Casino?
Starlight Casino.
Genau. Ja. Und trinken Whisky oder glaube ich, ne? Was ja eine rare Marke. Das ist nämlich noch ja ein altmodischer Whisky.
Aber man muss wieder sagen, es ist im Prinzip. Im Prinzip ist es wieder genauso aufgebaut nach dem Monomythos wie die letzte Folge. Ne? Also am Ende, also du hast halt so diesen Höhepunkt, wo die halt den Planeten auslöschen und dann muss ja irgendwie noch die Rückkehr in die normale Welt gestaltet werden. Ne? Und das hat's ja beim ersten Mal auch schon so, als die zwei halt auf der Raumstation gefangen waren. Und dann noch bedroht wurden von dem Kreuzer. Ne? Also da, also die ganz große Gefahr haben sie überwunden gehabt.
Ja.
Indem sie die Frogs da mit dem Sauerstoff ausgelöscht haben. Und dann mussten sie sich aber noch von diesem Forschungskreuzer da retten. Und das hat man dann halt auch irgendwie aufgelöst. Mhm. Und hier hat man halt auch das ganz große Ding gerade überwunden gehabt. Und dann muss man vor der Rückkehr in den Alltag doch noch eine etwas kleinere Aufgabe überwinden. Und das ist halt
in dem stimmt. Fall. Ja, ja, ja.
Ne? Und das ist halt in dem Fall die Rückkehr zur Hydra und dann erst zurück nach Hause. Und davor hatte man ja auch schon einen kleineren Höhepunkt. Ne? Vor dem großen Höhepunkt hatte man einen kleineren Höhepunkt. In dem Fall halt die Auslöschung der Basis der Frogs. Und in der ersten Folge war es ja, was war es da? Ja, erstmal MZ9 oder wie sich das nannte oder was auch immer, also diese Raumstation halt zu untersuchen.
Ah ja, genau. Ne?
Also irgendwie so doch ein sehr paralleler Aufbau. Ich weiß nicht,
ob gespannt, das bei wie es in weiteren Folgen kommt, ja.
Ja, ja, ist mir halt so aufgefallen dabei. Und dann halt das Ende im Starlight Casino, ne, mit Umtrunk, wie üblich, in 60er Jahren.
Und immer wieder Whisky ist auffällig. Ich weiß nicht, ob das in vollkommenen Folgen auch immer so wird. Aber Whisky haben sie es.
die Szene, wo McLean die Unterschriften leisten muss,
ist auch göttlich. Großartig.
Einfach göttlich, ja.
Auf irgendwelchen alten Röntgenbildern, was das sind, also so auch, auch so Future-Papier. Und er muss aber trotzdem noch eine ganz standardmäßige Unterschrift leisten. Und das Ding wird auch
und mal tippen gestempelt. Muss er auch noch. Tippen
genau.
Muss er auch noch.
Genau, er tippt auch. Aber es hat irgendwas. Diese Szene ist sehr lustig. Und die verplappern sich, ne? Weil sie müssen ja irgendwie angeben, warum sie die Orion 7 verloren haben. Und McLean verplappert sich da noch, weil er beinahe habe ja quasi dazwischenzeit noch eine Supernova abschießen müssen. Ja. Gott sei Dank weiß der Beamte nicht, was eine Supernova ist, wie offenbar auch der Drehbuchschreiber.
Ja.
Und so wird also das Geheimnis es dann
gibt
auch
hier, es gibt hier doch erhebliche Löcher in der vierten Wand.
Durchaus, ja.
Ne? Und es heißt halt, ja, einfach, schreiben Sie einfach durch Einwirkung eines Magnetsturms zerstört.
Genau, das passt immer.
Ja. So, und nächstes Mal geht's dann mit der Orion 8 weiter.
Ja, mal gucken, wie weit wir kommen in der Dummerierung.
Neuer Raumschiff, neuer Spaß.
Ja. Früher wurden die Raumschiffe immer deswegen zerstört, habe ich mal gelesen, weil man sich nicht leisten konnte, die, haben wir das schon berichtet, glaube ich, haben wir schon drüber geredet.
Das kann sein.
Gerade so bekannt vor, weil man die Kulisse nicht so lange aufheben wollte oder konnte, weil das Geld kostete. Das haben wir, glaube ich, schon berichtet. Ist aber in dem Fall ja nicht der Fall, weil ja die offensichtlich.
Nö, das ist alles Standard. Das ist
auch dieselbe Staffel.
Serienmäßig gebaut und ist ja auch keine, ist ja auch rein von den Kosten her eine gute Idee, ne? Dass man Raumschiffe serienmäßig baut.
Bei dem Verschleiß, sowieso nicht.
Ja, ich meine, McLean hat ja schon, also die Orion 7 ist ja tatsächlich das siebte Schiff, das er kommandiert. Also die anderen sechs, der hat auch schon kaputt gemacht.
Ja,
Ja, wahrscheinlich bei irgendwelchen Landemanövern wie auf dem Mond Rea oder so.
Was ich noch interessant fand, dass er dann erzählt, dass das hier der gute Whisky ist, der noch nach traditioneller Art hergestellt wurde. Und es anscheinend chemischen Whisky gibt, der irgendwie zusammengemischt würde und nicht so gut im Geschmack ist.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie schon seit Ewigkeiten, dass es diese Diskussion um natürlich und künstlich und bla geht.
Ja.
Und alles, was künstlich ist, ist sowieso schlecht.
Stimmt, ja. Das ist schon in den 60er Jahren so ein Problem. Das ist interessant, ja.
Ja, ich würde sogar denken, das kommt aus der Zeit, wenn nicht noch früher. Ich meine, so um Margarine und so weiter gab es ja auch schon riesengroßen Aufstand. Und in USA ist es ja bis heute so, dass Margarine in einigen Staaten zumindest irgendwie gefärbt werden muss. Teilweise irgendwie orange oder rot oder so, damit es möglichst unappetitlich aussieht.
Oh, das stimmt, ja, richtig. Naja gut, ich meine, das hast du ja auch schon viel früher, nach dem Krieg oder im Krieg hast du ja auch diese Ersatzprodukte gehabt, die Zichorien-Kaffee und sowas.
Ja, den hast du ja bis heute, da haben sich die Leute dran gewöhnt. Ich hab auch so eine Dose hier rumstehen. Also.
Im 18. Jahrhundert gab es ja schon tatsächlich, nicht tatsächlich, aber der Legende nach gab es ja Aufstände in den sächsischen Truppen unter dem alten Fritz, die nicht kämpfen wollten, weil sie keinen echten Kaffee gekriegt haben und daraufhin dann die Kaffeesachsen genannt worden.
Das ist verständlich.
Ja, der alten Legende nach haben sie dann gesagt, ohne Kaffee kann man nicht kämpfen.
Ohne Kaffee kann man nicht kämpfen.
Nein. Genau, du kannst das besser als ich.
Ja, ich komme aus dem Dreiländereck zwischen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Ah, siehst du, ich bin nur zugezogener.
Ja, nee, also ich komme aus der Gegend es kommt dann immer drauf an, auf welcher Seite der Weißen Elster du bist, welchen Einschlag des Dialekts du hast. Also auf der einen Seite heißen die Kartoffeln Äbern und auf der anderen Seite heißen sie Abern.
Ah, okay. Ich kenne nur Erdäpfel.
Oder Erdäpfel, ja. Erdäpfel. Das gibt auch. Ja, das gibt's auch.
Erdäpfel. Okay, ich glaube, wir sind dann soweit durch.
Ja, wie fandet ihr die Folge?
Wie gesagt, es war inhaltlich war es die konfuseste und schwachsinnigste von der ganzen Serie. Glaube ich zumindest. Aber halt wie gesagt, ich weiß es nicht, ob es Stockholm-Syndrom ist oder ob ich es halt wirklich einfach nur eingesehen habe, okay, sei mal nicht so kritisch. Ich wollte dann den Rest sehen, nach der hier. Mhm. Also irgendwas haben sie da reingegeben.
Naja, dramatisch gesehen ist sie ja nicht schlecht. Sie ist zwar wissenschaftlich gesehen völliger Schwachsinn, aber vom Aufbau her, von der Erzählung her, ist sie sehr gut. Selbst nach heutigen Standards.
Ja, also auch so von den Schnitten her oder Kameraschwenks. Da gab es auch so einen spannenden Schwenk, wo er mal um den Tisch rumläuft und sowas. Also das war ja für damalige Verhältnisse noch relativ relativ moderne Schnitte und moderne Drehs, ne? Weiß nicht, so solche Sachen wie Kamerafahrten und sowas, wann das so richtig aufkommt in der Art.
Doch, war schon.
Gibt's schon früher,
50er Jahren, ja. Ja, da habe ich schon einiges gesehen in der Richtung.
Gab's bestimmt.
Ich fand es trotzdem nicht schlecht. Ich war halt eher selbst davon überrascht, dass ich es ganz gut fand. Und natürlich
ich fand sie nicht mal trotzdem nicht schlecht, sondern ich fand sie generell sehr gut, mit halt dem Nachteil, dass die wissenschaftlich jetzt ein bisschen komisch war, aber das ist ja auch so, wie ich gerne sage, das ist der Charme der Serie.
Ja, dafür war sie aber, ich sag mal, politisch und philosophisch doch durchaus. Also rein vom Gesellschaftlichen war es durchaus diskutabel, ne? Also das war auch nicht völlig platt, war nicht völlig platt, also ein bisschen schon, aber nicht komplett, sage ich mal. Da hat man schon Schlimmeres erlebt.
Das war ja. Jetzt läuft gerade im Hintergrund die Schlussszene. Mir fällt gerade auf, dass der Beamte zieht immer wieder dasselbe Blatt aus dem Stapel raus und legt es wieder oben drauf.
Ja, so funktioniert halt Bürokratie.
Das ist auch so verrückt gemacht.
Das betont dann nochmal die Sinnlosigkeit des Ganzen.
Richtig.
Und wir wissen ja, so ein Raumschiff, das muss in zehnfacher Auswertung bestellt werden.
Offensichtlich, also
kopieren war damals noch nicht.
Nee, nicht mehr.
Nicht mehr wahrscheinlich, ja. Das ja, sind oder, alles oder jede, Originale.
Oder jede Kopie musste nochmal extra gemacht werden, ne? Also jede Kopie musste individuell unterschrieben werden.
Ja.
Wer weiß.
Ja, weiß man es ja.
Da war nicht von, das ist eine maschinell erstellte Nachricht und auch ohne Unterschrift gültig. Das wurde dann das wieder abgeschafft.
Nicht mehr, ja.
Ja, das kam ja erst später, diese Gesetze, ne?
Nachlichtspruch verreist.
Verreist, sehr schön. Finde ich ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja, wir verreisen auch nach Lichtspruch. Hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet.
Ja, irgendwann Mitte Februar, schätze ich.
Ja, muss ich mal schauen.
Das ist Karneval übrigens, ja.
Im Bestfall, bevor ich mein Umzug in die sowjetische Besatzungszone antrete.
Oh, wow.
Weil ich noch nicht weiß, wie ich da podcasten kann, wo ich dann unterkommen werde.
Ja,
sollte eigentlich kein Problem werden, aber am besten
können wir entweder
dann Zeit müssten wir vielleicht das Ganze in die erste Hälfte des Februars legen.
Ja, wäre ganz praktisch. Aber das sollte sich ja alles regeln lassen. Und bis dahin haltet euch von gelenkten Supernovas fern. Kalibriert immer eure Trägheitsdämpfer. Und wir wünschen euch dann noch einen guten Flug.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.